Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt zu unserer letzten Vorlesung in diesem Jahr. Also ich hatte ja vorhin schon mal, die jetzt noch etwas später gekommen sind, es gibt heute auch die Evaluation, die werde ich aber in der anschließenden Übung durchführen, da jetzt relativ viele Leute erstmal wahrscheinlich im Internet die Sache verfolgen. Insofern folgt die dann im Anschluss. Ja, was ich Ihnen heute mitteilen möchte, ist etwas, ein kleiner Nachtrag, eine kleine Nachlese noch zu den ästhetischen Bildungsprozessen. Ganz kurz ein kleiner Nachtrag, um dann sozusagen noch auf einen letzten großen Themenblock zu kommen, der da lautet Dimensionen ästhetischen Handelns. Da geht es dann wirklich ganz speziell um die unterschiedlichen Formen, wie sich eigentlich ästhetisches Verhalten ausdrückt in Form von bildnerischem Handeln, musikalischem Handeln und so weiter. Und in diesem Kontext wird auch in der zweiten Vorlesung im Januar, wird dann auch meine Kollegin vom Institut für Musik, die Frau Hess, hier eine Dreiviertelstunde vortragen und etwas über die musikpädagogischen Bezüge Ihnen vermitteln, aus erster Hand, da ich jetzt ja kein ausgewiesener Musikpädagoge, sondern eigentlich Kunstpädagoge bin. Insofern wir aus ganz kundigem Munde und möchte auch alle, die jetzt online sind, dazu ermutigen, bei dieser Veranstaltung alle auch hier möglichst im Hörsaal physisch präsent zu sein, da es ja für den Vortragen eine andere Qualität hat, wenn er auch ein echtes Gegenüber ist, weil bisher ist natürlich der Nachteil der Übertragung im Netz, dass man natürlich als Vorlesender natürlich relativ wenig mitbekommt vom Publikum, also relativ wenig. Es gibt natürlich Feedback-Möglichkeiten verschiedenster Art. Okay, das ist schon mal so als Programm der heutigen Sitzung und Vorspann für das, was nächstes Jahr noch kommt. Okay, kleiner Nachtrag zur ästhetischen Erfahrungsbildung. Hatte Ihnen eine ganze Menge zu erzählt, wie ästhetische Erfahrungsbildung funktioniert. Ich wiederhole noch mal kurz, ausgehend von Sinnesdaten bzw. Sinneswahrnehmung erfolgt eine Verdichtung zu ästhetischen Mustern, die dann wiederum zur ästhetischer Erfahrung entwickelt werden, transformiert werden und das natürlich nur, wenn kognitive Prozesse ablaufen, das heißt, wenn ein reflektives Element dort vorhanden ist. Reflektives Element heißt auch, dass ich meine Erfahrung oder das, was ich erlebt habe, natürlich ausdrücke, dass es kommunikabel wird in unterschiedlichen Formen, in Form von Sprache, in Form von Bildern, Körper, Sprache natürlich auch. Da geht es natürlich später heute noch drum. Das nur so kurz angemerkt. Dann hatte ich etwas darüber berichtet, wie überhaupt ästhetische Prozesse angestoßen werden, also der Verlauf, dass es letztlich auch darum geht, dass man durch Ereignisse besonderer Art infiziert wird, durchdrungen wird, innehält, erstaunt ist, überrascht ist. Das Ganze ist mit Lust verbunden, aber auch möglicherweise mit negativen Konnotationen, mit Erschrecken, mit Abwenden, mit bisschen zum Ekel, kann man sagen. Das sind alles letztlich Auslöser, die auch schon wiederum was mit kognitiven Prozessen zu tun haben, die dafür sorgen, dass ich überhaupt Erfahrungen machen kann. Und dann die andere Komponente, die ich jetzt letztes Mal auch schon genannt habe. Wichtig ist eben, dass es unterschiedliche Formen der Verarbeitung gibt dieser Erlebnisse, damit es eben Erfahrung wird. Und da ist eben nicht nur das Sprachliche von Bedeutung, das wären diese diskursiven Zeichen, in denen ich etwas ausdrücken kann, was ich erlebt habe, sondern natürlich auch Bilder, präsentative Zeichen. Das hatte ich letztes Mal ein wenig unterschieden. Man kann etwas ausdrücken mittels Sprache, mit Text, das sind aufeinanderfolgende Zeichen, die in sich schon eine Bedeutung tragen, die dann aber in einer bestimmten Abfolge und Konstellation eine ganz bestimmte Bedeutung enthalten. Also in der Sprache hat jedes Wort eine Einzelbedeutung. Das Wort Hörsaal, das Wort Licht, das Wort Weihnachten hat eine spezifische Bedeutung, aber nur in einer bestimmten Konstellation hat es genau diese Bedeutung und keine andere. Das war das Besondere bei Sprache, deswegen kann man eben bestimmte Dinge mit Sprache auch gut ausdrücken. Bilder ist dagegen so, dass die Einzelelemente eines Bildes in sich noch keine Bedeutung tragen, sprich es sind letztlich Farbflecken, aber in dieser Konstellation, wo alles gleichzeitig präsentiert wird, deswegen präsentatives Symbol, weil dort etwas präsentiert wird, unterschiedliche Zeichensegmente werden gleichzeitig dargeboten. Hier geben dann plötzlich diese spezifische Konstellation eben, das ist jetzt ein Bild eines Gesichts, ein Porträt oder so etwas. Und da hatte ich ja darauf verwiesen, dass man nicht alles unbedingt optimal in Sprache ausdrücken kann. Nämlich zum Beispiel im Personalausweis ist ja das Gesicht einer Person, das Antlitz eben, wird mittels einer Fotografie dargeboten, die gleichzeitig alles zeigt und eben nicht diskursiv, indem da eine Personenbeschreibung im Ausweis drinsteht. Also die müsste man erstmal aufwendig lesen, dann müsste man sie verstehen und entspricht nicht unbedingt dieser Totalität an Reizen von Nase, Augen, Augenbrauen, alles Mögliche. Und ein Ausdruck des Gesichtes ist eben Gleichzeitigkeit von all diesen verschiedenen Dingen. Weswegen es eben auch, das heißt es nur, notwendig ist, bestimmte Dinge auch eben nonverbal auszudrücken. Also es gibt eben unterschiedliche Formen der nonverbalen Verarbeitung. Da steige ich sozusagen in den kleinen Nachtrag für heute ein. Ist ästhetischer bzw. ästhetischer Wahrnehmung. Also Sie sehen hier ein Bild von Goya, kennen Sie wahrscheinlich hier im Hintergrund aus den Capriccios. Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer, so heißt dieses berühmte Bild aus einem Radierzyklus. Und ja, hiermit ist im Prinzip auch gesagt, der Schlaf der Vernunft bedeutet ja auch der Schlaf sozusagen der ordnenden Sprache. Und diese Sprache, wenn diese ordnende Sprache eben sich zurückzieht, wenn derjenige einschläft und träumt, beziehungsweise überhaupt sich zurückzieht, dann steigen eben die Bilder auf, ja, die unterschiedlichen Bilder, die alles Mögliche ausdrücken können. Und ja, Sie sehen hier derjenige, der schläft, und es steigen eben die Nachtfalter auf, die Eulen, die Flughunde und so weiter, also diverse, auch hier natürlich schlecht konnotierte Bilder, aber die steigen eben auf, wenn die Vernunft, sprich die Sprache, die alles ordnet und regelt, wenn die plötzlich eben sich zurücknimmt, zurückzieht, wobei das nicht heißt, dass es nicht auch eine Sprache gibt, die das auch versucht zum Ausdruck zu bringen, aber gemeint sind hier, die Bilder steigen auf, wenn die Sprache eben verstummt und die Vernunft dadurch. Ja, welche Formen der unterschiedlichen Verarbeitung von ästhetischer Erfahrung gibt es noch? Und verbunden ist damit zum Beispiel auch sowas wie Fantasietätigkeit. Ja? Fantasietätigkeit ist auch etwas, was mit Bildern operiert. Nicht nur mit Sprache, auch mit Sprache, aber vor allen Dingen auch mit Bildern. Eindrücke, also Erlebnisse, werden in fließende Bilder transformiert und mit bereits vorhandenen in Beziehung gesetzt. Das ist also letztlich mit Fantasietätigkeit gemeint. Eindrücke werden in fließende, dynamische Bilder, wo eins ins andere übergeht, Assoziationen entstehen und diese werden, wie gesagt, bereits mit bereits vorhandenen in Beziehung gesetzt und das ist sowas wie Fantasie. Hinzu kommen auch Erinnerungsbilder, korrespondieren mit Wunschbildern und Utopien. Ja, also das, was erinnert wurde bereits in Bildform, kann im Rahmen der Fantasietätigkeit mit Neuem, was noch nicht entwickelt ist, was man sich erträumt, ja, das hat natürlich auch wieder Bezüge zu bereits Erfahrenem, aber daraus kann etwas Neues entstehen und sowas wie utopisches Denken entsteht. Damit, ich hatte letzte Woche berichtet, Strukturanalyse von ästhetischer Erfahrungsbildung, hatte ich die Zeitgestalt ja auch erwähnt und darauf bezieht sich das natürlich auch. Erinnerte Bilder korrespondieren mit Wunschbildern, es wird von Emotionen durchdrungen und es entsteht etwas Neues und das ist halt quasi auch die Zeitgestalt der Erfahrung. Hinzu kommt auch eine Konstruktion von Wirklichkeit, entsteht an dieser Stelle, die auch das Mögliche und noch nicht Entwickelte beinhaltet. Ja, also ich konstruiere nicht nur ein Bild von Wirklichkeit, was jetzt sozusagen dem faktisch Vorhandenen entspricht, sondern ich konstruiere mittels Fantasietätigkeit etwas, was eben auch das noch nicht Entwickelte, das Mögliche eben beinhaltet und insofern auch die Wahrnehmung von Gegenwärtigem eben prägt. Ja, also wenn ich jetzt mit Gegenständen umgehe, ist nicht nur das Gegenwärtige immer gemeint an dieser Stelle, sondern auch immer auch etwas Zukünftiges, noch nicht Entwickeltes. Dann gibt es eben auch andere Formen noch von des Umgangs mit präsentativen Symbolen. Das wären dann sogenannte gestaltende Verarbeitungsformen, wo das heute im zweiten Teil der heutigen Vorlesung darauf eingegangen wird. Und diese anderen Formen des Umgangs letztlich mit Erfahrung ist zum Beispiel auch das Spiel. Das Spiel ist eine hochkomplexe Form des ästhetischen Handelns. Zweitens, eine andere Form wäre das Bauen und Konstruieren von Objekten, mit Objekten. Das Sammeln und Sortieren von Gegenständen ist eine Form des Umgangs. Die Musik ist wichtig, auch eine Form sich mit Welt und ihren Phänomenen zu beschäftigen, die Bewegung, der szenische Ausdruck. All das wird später dann, jetzt im zweiten Teil der Vorlesung, Thema werden. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein kurzes Video zeigen vom amerikanischen Videokünstler Bill Viola. Also vor Weihnachten zeigt man immer Videos. Und jetzt, um diese ästhetische Erfahrung ein wenig abzuschließen, hier ein ungefähr 3,5-minütiges Video von Bill Viola, Reflecting Pool, wo er meines Erachtens eine sehr schöne, ja, bildnerische, visuelle Form von dem entwickelt, was dann auch sowas wie ästhetische Erfahrung ist. Das wollte ich Ihnen mal kurz zeigen und mache es dafür noch mal ein bisschen dunkel noch. So, ich hoffe, das jetzt startet. So. Okay, ja, das muss reichen. Also das war ein kurzer Filmausschnitt. Also nicht, das war im Prinzip das komplette Video. Das gab es aus den 80er Jahren. Das war eigentlich so ein Loop, der dann irgendwie bei einer Documenta mal zu sehen war. Dauerte da den ganzen Tag. Ja, was wir gesehen haben, fand ich eine Art ja, visuelle Allegorie auf das, was ästhetisches Erleben eigentlich ist. Sie sahen ja am Anfang eine Person, die in einem realen Raum sich aufhielt, die sich an diesen Pool stellte oder im Prinzip die Totalität von Welt als Geräusch und Klang und Bild, ja, und Licht und Farbe eben gesehen hat. Und das, der Pool, könnte man sagen, war ein Spiegel dessen, was außen zu sehen war und was sich sozusagen in der, also eine Allegorie auf das Bewusstsein, in dem sich das spiegelt, was außen zu sehen ist. Und natürlich auch das, was von außen hineinkommt, verändert sich natürlich durch diesen Pool, ja, also die Lichtberechnung durch das Wasser, die Geräusche werden möglicherweise eine andere und der Betrachter ist sozusagen mit in diesem Bild drin und plötzlich will er, taucht er ein in dieses Denken und erstarrt und dann gibt es da plötzlich diese Phase, wo sich der Spiegel verselbstständigt, wo dann unterschiedliche Personen und Phänomene wie Tag und Nacht und Licht und so weiter, Wärme wahrscheinlich auch, sich entsprechend widerspiegelt, ohne dass man jetzt das Gegenbild noch sieht. Ja? Und das ist so eine Art Reise in die innere Welt, könnte man sagen. Und irgendwann gibt es dann die Stelle, wo plötzlich derjenige wieder auftaucht aus diesem Bewusstseinsstrom und dann wieder zurückgeht in die Welt. Und das wäre vielleicht dann so eine Art Allegorie eben auf so etwas wie, was ist überhaupt die wirkliche Welt, was ist das Bewusstsein, was spiegelt sich im Bewusstsein, wie spiegelt es sich, wie verändert es sich, wird es plötzlich bewohnt von allem Möglichen und wie ist das dann eigentlich wieder, wie verhält man sich dann zur Welt, wenn man dieses alles mitdenkt. Ja, also das ist eben natürlich jetzt eine künstlerische Form, eine visuelle Form, sowas auszudrücken, etwas anderes als jetzt darüber zu sprechen, ja. Ich wollte Ihnen aber auch jetzt eben ein Beispiel anbieten, wie man sich über dieses Gesagte von mir in drei Vorlesungen möglicherweise auch auf andere Art und Weise, nämlich mit Hilfe eines künstlerischen Videos, was eben Film verwendet und Geräusche und Klang und so etwas. Gut, das so als letzter Nachtrag. Ja, vielleicht noch ganz kurz als allerletzter Nachtrag, das hatte ich gerade vergessen. Wichtig ist auch, dass ästhetische Erfahrung natürlich einen Lernertrag hat, dass man natürlich da auch etwas lernt. Ja, das hatte ich ja immer auch implizit angedeutet. Ästhetische Erfahrung oder ästhetische Erfahrung hat immer auch etwas mit Lernen zu tun und Lernen ist andersrum geradezu darauf angewiesen, ästhetische Erfahrungen zu machen. Das heißt, Gegenstände und Situationen werden aus ihrem Kontext herausgelöst und in einen neuen Zusammenhang gestellt. Das ist ja schon natürlich schon Lernen impliziert das Ganze. Es entsteht ein Konstrukt, das durch Assoziations- und Denkprozesse gebildet wird. Also ganz viel Kognitives ist natürlich damit verbunden, wenn man eben das tut. Sich etwas konstruiert von dem, was man so erlebt hat. Die Vorstellungen der Welt sind keine direkten Abbildungen der Wirklichkeit, sondern eben letztlich kreative Bearbeitungen von Welt. Also im Bewusstsein entsteht so etwas wie die kreative Bearbeitung der bereits erlebten Phänomene, die ich dann wiederum in bestimmte, in Anführungszeichen, Zeichensysteme übersetze, die dann so etwas wie eine Vorstellung bilden oder einen Begriff bilden. Begriffe sind ja auch immer auch mit Vorstellungen verbunden. Durch Spiel, Erkundung, Erprobung und Entdeckung werden Beziehungen zwischen den Gegenständen hergestellt. All das ist natürlich auch, hängt mit Lernen zusammen oder ist Lernen. Ästhetisches Erfahrungslernen ist ein zentrales Element des kindlichen Bildungsprozesses und vielleicht sogar das zentrale Element. Das gilt insbesondere für die frühe Kindheit, da eben kleine Kinder noch nicht in der Lage sind, die Welt über eine mediale Vermittlung zu begreifen. Kognitiv und rationales Denken lässt sich niemals scharf vom ästhetischen Denken abgrenzen und ist damit eben verwoben. Darüber hatte ich ja allseits gesprochen. Der Prozess der inneren Anverwandlung der äußeren Wirklichkeit ist nichts anderes als eine Denkleistung, also eine Kognition, die auch immer Analytisches und Rationales enthält. Die Berücksichtigung von Erfahrungslernen in schulischen Bildungsprozessen ist nicht nur ein Zugeständnis an diese beschriebenen Selbstbildungsprozesse des Kindes, sondern gleichsam eine Ausgangsbasis für die Entwicklung beider Formen menschlichen Denkens, also das ästhetische Denken und das kognitiv-rationale Denken. Ästhetische Erfahrung ist ein Element einer basalen kindlichen Bildung und muss in allen schulisch organisierten Bildungsprozessen wirksam werden. Insofern ist eben auch dieses Pflichtmodul ästhetische Bildung auch motiviert und begründet, um einfach den Fokus darauf zu lenken, wie wichtig all das für die gesamte schulische Bildung ist. Okay, das zu diesem Kapitel. Jetzt komme ich zum fünften Kapitel dieser Vorlesung, wahrscheinlich im vorletzten Kapitel. Und hier geht es dabei um die Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern im Kontext der ästhetischen Erfahrungsbildung oder ästhetischen Erfahrungsbildung. Wobei hier jetzt, wenn man es genau übersetzt, sowohl das ästhetische und ästhetische wieder gemeint ist. Also das Anführungszeichen künstlerische, die Formbildung, spielt hier jetzt auch wieder eine Rolle. Also wenn jetzt hier von ästhetischem Verhalten die Rolle ist, die Rede ist, dann ist immer auch sowohl das künstlerische gemeint, als natürlich auch das ästhetische, und zwar in ihrer Verbindung. Ästhetisches Verhalten vollzieht sich grundsätzlich in Auseinandersetzung mit sinnlich wahrnehmbaren Objekten und Phänomenen. Darüber habe ich ja lang und breit schon gesprochen. Ästhetisches Verhalten stellt dabei eine Beziehung zwischen der Umwelt und dem Individuum her. Also es entsteht eine Beziehung zwischen der Welt und sich, beziehungsweise eine Beziehung zu sich selber natürlich auch in diesem Kontext. Und auch wenn hier gleichermaßen rezeptive und produktive Aneignungsformen enthalten sind, das hat immer etwas mit Wahrnehmung, also Rezeption, Wahrnehmungsverarbeitung zu tun und immer etwas mit produktiver Aneignung. Das heißt, ich kann nicht einfach nur wahrnehmen, sondern es wurde ja gezeigt, sondern ich kann, wenn ich wahrnehme, ist es immer auch gleichzeitig so etwas wie Produktion damit verbunden. Ich produziere eben Zusammenhänge, ich produziere Sinn. Ja? So ist der Umgang immer ein aktiv gestalterischer. Also immer, wenn ich mich mit Welt auseinandersetze, eine Beziehung herstelle, ist es immer ein aktiv gestalterischer Prozess. Und hier noch einmal diese Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern im Grundschulalter, also die Dimensionen, die ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, hier kommen sie jetzt eigentlich nochmal. Und jetzt in den nächsten drei Vorlesungssitzungen wird da jetzt auch ganz genau darauf eingegangen werden, auf diese verschiedenen Dimensionen, die man dann wiederum auch rückbinden kann an diese verschiedenen Schulen, Unterrichtsfächer, die wir ja am Anfang der Vorlesung in Verbindung mit den Rahmenplänen besprochen hatten. Also ganz zentral ist hier das Spiel zu nennen. Das Spiel ist eigentlich die Keimzelle allen ästhetischen Handelns. Also auch schon bei Schiller hatten wir ja schon über das Spiel gesprochen. Also der Ort, wo eben Verstand und Gefühl ausbalanciert werden, das zweckfreie Spiel. Und das Spiel ist aber auch gleichzeitig der Ort, wo eben alles, was später sich ästhetisch ausdifferenziert, eben seinen Grund hat. Und jedes Kind spielt eben von Anfang an, nicht nur jedes Kind, auch jedes Tier, jeder Mensch, jedes Lebewesen spielt im Prinzip, ja, um sich eben langfristig zu bilden. Ja.
Was bedeutet genau zweckfrei?
Zweckfrei bedeutet, dass ich jetzt nicht etwas tue, um jetzt gezielt ich habe jetzt kein Ziel vor Augen, sprich, ich möchte jetzt nicht an dieser Stelle mich ernähren. Ja, oder mich ausschlafen, eine Behausung bauen, sondern wenn ich spiele, spiele ich um zu spielen. Es hat keinen direkten Zweck. Was aber nicht heißt, dass es jetzt gar keinen Zweck hat. Ich hatte ja auch schon vor drei Sitzungen darüber berichtet, dass natürlich Spiel auf jeden Fall einen langfristigen Lerneffekt nach sich zieht. Ja, das schon. Aber in sich, wenn das Kind spielt, dann spielt es eben zweckfrei. Das heißt, es muss jetzt nichts tun, was irgendwie ein bestimmtes Produkt erzeugen soll. Ja? Zweckfreies Lernen, das wäre im Prinzip das Lernen um seiner selbst willen. Also das wäre natürlich jetzt ein wichtiges Kapitel im Kontext der allgemeinen Bildung. Also warum lernt man jetzt zum Beispiel etwas über, was weiß ich, die Relativitätstheorie, wenn ich ja gar kein Physiker werden will? Ja, das wäre so, das meinen Sie wahrscheinlich. Ja? Oder warum beschäftige ich mich mit Augustinus oder mit Aristoteles, wenn ich kein Philosoph werden will? Also im Grundgedanken der Bildung dient natürlich all dieses, der hat natürlich schon einen Zweck, nämlich der Selbstbildung, ja, der Menschen und der Selbstbildung, und letztlich hat es etwas zu tun mit Gesellschaft. Ja. Das wäre im Prinzip ist das reine Zweckfreie an dieser Stelle zweckfrei, weil ich lerne es jetzt nicht, weil ich es jetzt nächste Woche brauche. Aber ich lerne es natürlich, weil ich mich als Person, als Individuum natürlich entwickeln möchte. Und auch Gesellschaft funktioniert aus dieser Richtung natürlich auch nur, wenn es diese selbstbestimmten Individuen eben gibt. Ja? Und deswegen ist natürlich auch hier genau das zweckfreie Spiel, insofern sehr interessanter Hinweis, auch das zweckfreie Lernen natürlich hat einen langfristigen Ertrag. Ja? Das würde ich jetzt auf jeden Fall so, okay? Gut, auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Genau. Also zweckfreies Lernen, zweckfreies Spiel hat einen Zusammenhang. Insofern ist jetzt auch zweckfreie Bildung ein Spiel, eine spielerische Bildung möglicherweise. Okay, zweite Dimension wäre das Sammeln und Sortieren. Kurz nochmal angedeutet, was das ist. Also Kinder haben natürlich immer irgendwas in der Tasche und ihre Schultornister haben immer irgendwas in ihrem Zimmer. Und dieses, was sie in ihrem Zimmer haben, was sie aufheben, sind für sie die besonderen Dinge. Ja, das kann ein Knopf sein, eine Konservendose, es kann aber auch ein Sammelbild sein, eine Diddlemaus, ein Digimon oder so etwas, ein Kartenspiel, aber auch alles Mögliche kann gesammelt werden. Zu einem Fan, also Fanartikel zum Beispiel werden gesammelt, es gibt Fanart. Das alles wird gesammelt, um natürlich den Gegenständen einen Sinn zu verleihen. Ich sammle es, ich sortiere es und unterlege das Ganze mit einem gewissen Sinn und erzeuge so natürlich auch Sinn. Also eine wichtige Handlungsdimension ästhetischen Verhaltens ist Sammeln und Sortieren. Eine weitere Dimension wäre das Bauen und Konstruieren. Das heißt also, ich aus Materialien, die ich finde, entwickle ich etwas, was dann auch irgendwie funktioniert, was es vorher nicht gab. Also aus verschiedenen Hölzern und Lehm baue ich einen Staudamm, ja, einen kleinen Staudamm und einen Bach anzustauen, erzeuge dadurch eben einen kleinen See. Auch schon bei einem kleinen Wiesenbach geht das ja, Kinder machen sowas. Und das heißt natürlich auch, dass ich aus Gegenständen etwas Neues entwickeln, mittels Fantasietätigkeit, das Ganze aber auch noch einem bestimmten Zweck unterliegt ist. Also jetzt nicht zweckfrei, sondern bauen hat dann einen bestimmten Zweck, konstruiere noch viel stärker. Dann gibt es noch das Basteln. Das Basteln ist etwas, was im Prinzip ähnlich wie Bauen und Konstruieren funktioniert, aber mit dem Unterschied, dass es eben zweckfrei ist. Also das, was Sie normalerweise unter Basteln verstehen, so landläufig unter Bastelbedarf oder was oft in der Schule oder im Kindergarten unter Basteln verstanden wird, ist eigentlich gar nicht Basteln, sondern meistens Bauen und Konstruieren nach einem vorgegebenen Plan. Ja, dass es irgendwo eine Schablone gibt, irgendwo eine Anleitung, ein Window-Color-Hintergrund da ist und das versuche ich dann möglichst präzise nachzuformen. Das wäre eigentlich Bauen und Konstruieren auch. Das Basteln ist eigentlich das wilde Basteln, dass ich eben kreativ und fantasievoll, mittels Fantasietätigkeit, aus Materialien etwas erzeuge, was einem stetigen Sinneswandel auch unterzogen werden kann. Das heißt, Kinder sammeln eine Feder und ein Stock und ein Korken werden verbunden zu einem Objekt. Und das kann dann vielleicht einmal ein Fahrzeug sein, dann kann es ein Schiff sein, dann kann es ein was auch immer geartetes sein. Also Kinder unterlegen halt diese ihren Basteleien einem bestimmten Sinn und die müssen auch keinen, Anführungszeichen, direkten Zweck erzeugen. Diese Objekte werden in Spiele eingebunden. Das ist etwas, sowas nennt man auch Bricolage. Ja? Also ich entwickle etwas, was mittels Fantasietätigkeit auf einen bestimmten Sinn zustrebt. Und dieser Sinn ist ein werdender Sinn, der immer auch entsprechend umgedeutet werden kann. Bildnerisches Handeln, damit ist normalerweise gemeint Malen und Zeichnen, das funktioniert ähnlich am Anfang wie auch das wilde Basteln. Wenn Kinder zeichnen im frühen Kindesalter, also diese Hieb- und Strich- und Kritzelzeichnungen, diese Knäule, dann zeichnen die natürlich etwas, was dann durchaus einen bestimmten Sinn hat. Also wenn Sie ein dreijähriges Kind fragen, was bedeutet das, dann wird Ihnen das Kind das sagen. Es kann aber sein, dass es zwei Stunden später etwas ganz anderes meint. Also diese Hieb- und Kritzelzeichnung ist dann mal ein Tier, mal Mama und Papa, mal eine Sonne. Also das heißt, genau wie beim Bricolieren, beim wilden Basteln, wird diesen motorischen Spuren ein bestimmter Sinn unterlegt. Aber dieses bildnerische Handeln, das wandelt sich natürlich auch. Ja, mit weiterer Entwicklung dieser Tätigkeit, auch der weiteren kognitiven Entwicklung, dazu hat Piaget hier einiges gesagt, entwickelt sich natürlich so etwas wie ein anderes Bild von Welt. Ja, dass Kopffüßler entstehen, dass irgendwann sowas wie zusammengesetzte Körper entstehen, dass irgendwann sowas wie also so ein jugendlicher Realismus entsteht. Also das sind natürlich immer auch verbunden mit entsprechend kognitiven Entwicklungen und geben ein wenig Aufschluss darüber, wie ich die Welt sehe und die Dinge. Ja, und ich zeige natürlich auch nur das, was ich weiß, ja, und das andere zeichne ich eben nicht. Nur hier so kurz angedeutet. Dann gibt es das musikalische Handeln, das heißt die Auseinandersetzung mit klanglichen Dimensionen von Welt und auch die Produktion von klanglichen Objekten und Gegenständen und musikalischem Material. Ja? Und Tanz und Bewegung natürlich auch nicht zu vergessen. Etwas, was auch aus der Musik entsteht, aus dem Rhythmus entsteht, was dann eine Form kriegt und auch natürlich so etwas wie ästhetischer Ausdruck ist. Genau. Und, Entschuldigung, Tanz und Bewegung, dann bist du natürlich auch noch verbunden. Also das szenische Spiel, das Darstellen, ja, genau. Wichtig fällt auch noch bei diesen verschiedenen Dimensionen, dass die nicht isoliert voneinander immer abzugrenzen sind, sondern durchaus auch Verbindungen miteinander herstellen. Ich sagte ja bereits zu Beginn, im Spiel an sich ist ja alles schon letztlich enthalten. Im kindlichen Spiel wird gebaut und gebastelt und konstruiert und auch möglicherweise gezeichnet, wird sich bewegt. Und das differenziert sich dann immer weiter natürlich auch aus zu einzelnen Spezialfeldern. Also Tanz und Bewegung ist natürlich immer auch verbunden, zum Beispiel mit Verkleiden, mit Brikolieren, mit Basteln, Kostüme basteln, Objekte basteln, die ich für dieses Symbolspiel brauche. Also all das hängt auch miteinander zusammen. Gut, das wäre jetzt so die grobe Übersicht über diesen ganzen Komplex. Und jetzt möchte ich anfangen, Ihnen eben Spezifisches zu erläutern. Und damit fange ich heute mit dem Spiel an. In der nächsten Woche geht es dann wahrscheinlich mit dem Sammeln weiter, aber heute bin ich erstmal noch beim Spiel. Also, Spiel ist etwas, was jeden Menschen auszeichnet, jeder Mensch spielt und ist eben auch der Ausgangspunkt für alle weiteren Formen der Aneignung und Verarbeitung von innerer und äußerer Wirklichkeit durch das ästhetische Handeln. Also es geht dabei immer um Aneignung und Verarbeitung von Wirklichkeit durch ästhetisches Handeln und das ist eben Spiel. Hier jetzt ein Zitat von Einsiedler. Auf der Grundlage des Spielens baut die gesamte menschliche Erfahrungswelt auf. Wir sind nicht länger introvertiert oder extrovertiert. Wir erfahren das Leben im Bereich der Übergangsphänomene in der Entschuldigung, das Zitat ist jetzt von Winnicott, ist gar nicht von Einsiedler, von Winnicott. Entschuldigung. Wir erfahren das Leben im Bereich der Übergangsphänomene in der aufregenden Verflechtung von Subjektivität und objektiver Beobachtung und in einem Bereich, der zwischen innerer Realität des Einzelmenschen und wahrnehmbarer Realität außerhalb des Menschen angesiedelt ist. Also, Spiel ist die Grundlage dafür, also etwas wie eine menschliche Erfahrungswelt überhaupt aufzubauen. Und zwar in einer Art, in einem Übergangsbereich, das stellt er hier heraus. Wir sind eben im Spiel weder introvertiert, also nur in uns gekehrt und in uns gerichtet und achten auf das, was in uns passiert, noch sind wir alleine nur extrovertiert und interagieren mit all den Gegenständen, sondern beides fließt ineinander. Ja? Also wenn ich zum Beispiel Vater, Mutter, Kind spiele, geht das ja nur, wenn ich gleichzeitig mich auf das besinne, was ich bereits erlebt habe, zu diesem Kontext Vater, Mutter, Kind. Also sprich, ich habe Beziehungen kennengelernt zwischen mir und meinen Eltern und gleichzeitig bin ich aber auch extrovertiert und spiele das natürlich, drücke es aus, interagiere mit anderen, die da mit mir zusammen spielen und das ergibt eben einen Übergangsbereich, wo beides eine Rolle spielt. Also alle am Spiel Beteiligten wissen genau, es ist ein bestimmter Rahmen gemeint, ein bestimmter Kontext, ein Erfahrungskontext, der in mir sozusagen liegt, aber er wird eben dann gegenständlich und keiner stellt an dieser Stelle in Frage, dass man jetzt gar nicht der Vater oder die Mutter ist an dieser Stelle, wenn man das dann eben gerade spielt. Ja? Das ist damit gemeint. Wir sind nicht länger introvertiert oder extrovertiert, sondern beides fließt ineinander. Wir erfahren das Leben im Bereich der Übergangsphänomene Ja, Übergangsphänomene sind Dinge, die uns, die etwas repräsentieren zwischen verschiedenen Welten, zwischen verschiedenen Übergängen, aber auch zum Beispiel zwischen dem Übergang zwischen, sage ich mal, was weiß ich, Kleinkindphase und Schulkindphase. Ja, das wäre auch so ein Übergang oder Kindesalter und Jugendalter. Auch in diesen ganzen Übergangsbereichen versuche ich mittels Übergangsphänomenen mich sozusagen von der einen Welt loszusagen und in die andere Welt sozusagen einzutauchen. Und beides wird, das wird sozusagen durch Übergangsobjekte auch, man spricht in diesem Fall ja auch von Übergangsobjekten, eben repräsentiert. Ja? Also ich versuche diese Übergänge eben spielerisch zu gestalten. Und zwar in der aufregenden Verflechtung von Subjektivität und objektiver Beobachtung. Also subjektiv, wieder was in mir ruht, und objektiv, was ich von außen sozusagen wahrnehme. Und in einem Bereich, der zwischen innerer Realität des Einzelmenschen und wahrnehmbarer Realität außerhalb des Individuums angesiedelt ist. Also zwischen meiner eigenen Welt und der äußeren Welt, da ist das Ganze eben angesiedelt, und das ist eben das Spiel. Ja, so dieser Satz von Winnicott, also einem Psychoanalytiker, der sich über das Spiel namhaft Gedanken gemacht hat. Donald W. Winnicott, genau. Okay, ja, nach diesem etwas komplexen Satz noch ein paar andere Bemerkungen. Das Spiel ist Teil des Selbstbildungsprozesses des Kindes. Also ohne ein Spiel kann ein Kind natürlich überhaupt nichts werden. Es muss eben spielen, erproben, alles, also alles das, was wir auch schon mal angesprochen hatten. Im Spiel der Kinder ist keine einseitige Ausrichtung auf Triebabfuhr festzustellen. Also sprich, das Kind spielt jetzt, um sich irgendwo von der anstrengenden Welt ein wenig zu erholen. Das hieß jetzt Triebabfuhr. Sondern ist eine neugierige Erkundung von allem Neuen. Ja, also man kann es nicht interpretieren, Kinder spielen, also was man oft in der Grundschule macht, so jetzt habt ihr euch so angestrengt, jetzt dürft ihr mal wieder eine Viertelstunde spielen, um euch zu erholen. Das wird ja oft gerade in der Schulpädagogik so eingesetzt, große Pause dient dem Spiel, das Spiel dient der Erholung von der anstrengenden Welt der Mathematik oder der Sprache. Das ist es eben eigentlich nicht, sondern es ist eine neugierige Erkundung von Neuem. Ja, und so muss Spiel eigentlich gedeutet und interpretiert werden. Spiel hat eben, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, eben langfristig einen hohen Lernertrag. Spiel ist eine interaktive Erfahrung der äußeren Umwelt. Interaktiv, ich interagiere mit der äußeren Umwelt spielerisch. Spielerische Aktivität ist nicht unmittelbar auf einen Zweckzusammenhang ausgerichtet, also jetzt kommt wieder das mit dem Zweck. Dennoch ist der mittelbare Zweck des Spiels eben als Lernen einzustufen. Also ich habe langfristig einen hohen Lernertrag, wenn ich eben spiele. Ziel des Spiels ist der experimentelle Umgang mit der Umwelt. Das heißt, das Experiment spielt hier eine Rolle. Ich muss nichts, aber ich darf eben mit die Dinge eben so verwenden, wie es mir gerade einfällt, in den Sinn kommt. Ohne das, und das, was mir in den Sinn kommt, hat natürlich auch etwas zu tun mit dem, was ich schon weiß und mit dem, was ich noch nicht weiß. Also das ist das Experiment. Experiment heißt auch, ich prüfe etwas, ich mache Erfahrungen im Experiment und komme dann zu einem bestimmten Sinn. Ja? Und unterlege diesem Gegenstand einen bestimmten Sinn. Das ist mit dem Experiment ja auch gemeint. Experimentieren heißt nicht, ich mache jetzt beliebige Dinge und es ist egal, was dabei passiert, sondern ich prüfe ja auch meine Experimente hinterher. Dazu sagt Irenaeus Eibel-Eibelsfeld, ein Verhaltensforscher, Spielappetenz und Lernappetenz haben wohl eine gemeinsame Wurzel. Also der Drang, diese Dinge zu spielen, und der Drang zu lernen, haben eine gemeinsame Wurzel. So sagt er nämlich, Spiel ist eine Form des aktiven Lernens. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich für heute, und nächste Woche geht es dann, sondern nach den Weihnachtsferien geht es dann weiter. Und diejenigen, die gleich nicht zur Übung mehr erscheinen, denen wünsche ich jetzt schon mal frohe Feiertage. Bis dahin.